Theater. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Porta mit Miguel Castro und Alexander Wittlings. Vor rund 1800 Jahren, zur Zeit des Kaisers Mark Aurel, erstreckte sich das Römische Reich vom Atlantik bis in den Nahen Osten. Und auch das Rheinland war bekanntlich Teil dieses gewaltigen Imperiums. Die Menschen, die in diesem antiken Reich lebten, gründeten Städte, bauten Straßen und Brücken, erließen Gesetze und gaben Geschenke an Götter.
Ja, und mit einem dieser damaligen Römer und natürlich mit der Stadt, in der er mutmaßlich dann gelebt hat und gearbeitet hat, befassen wir uns heute in unserer neuen Folge von Porta. Und hierfür sind wir erneut zu Gast im Rheinischen Landesmuseum in Trier, zu Besuch bei einer Archäologin des Museums. Kurane Deppmeier betreut eine aktuelle Ausstellung zum römischen Kaiser Mark Aurel hier in Trier. Und Trier bzw. Augusta Treverorum sowie eine wichtige Persönlichkeit dieser Stadt, das ist unser heutiges Thema. Frau Deppmeier, vielen Dank, dass wir hier sein können.
Ich danke für Ihren Besuch.
Ja, Augusta Treverorum, heute Trier. Woher kommt denn dieser Name?
Der Name ist ganz schön alt. Er stammt vom ersten römischen Kaiser Augustus, der bereits von 27 vor Christus bis 14 nach Christus regierte. Und er hat hier die Stadt gegründet und nannte sie Augusta Treverorum, was nichts anderes meint als die Augustusstadt der Trevere. Wir haben noch einige andere Gründungen von Augustus, etwa das heutige Augsburg, Augusta Vindelicum oder Augusta Raurica in der Schweiz, das heutige Augst. Aber wir können sagen, Trier ist die älteste Gründung in den Provinzen des römischen Kaisers.
Ja, und Mark Aurel, den haben wir ja gerade erwähnt, römischer Kaiser. Wann hat der nochmal regiert? In welchem Zeitraum?
Der hat regiert von 160 bis 180 etwa.
Der ist aber selber nie in Trier gewesen.
Mark Aurel hielt Trier nie für so wichtig, um hier mal vorbeizuschauen. Der hat an den Donaugrenzen gegen die Markomannen gekämpft, sich in anderen Bereichen des Reiches aufgehalten, aber in Trier war er nie.
Wenn Mark Aurel in Trier gewesen wäre, so um 170 nach Christus, was hätte er hier alles gefunden?
Trier hat im zweiten Jahrhundert, das kann man sagen, eine zweite riesige Bauphase erlebt. Also es gab hier einen richtigen Bauboom in der Stadt. Den ersten gab es bereits kurz nach Gründung im ersten Jahrhundert. Und im zweiten Jahrhundert wurden hier aber tatsächlich alle, auch teilweise heute noch sichtbaren Großbauten errichtet. Es ist zum Beispiel die Porta Nigra zusammen mit der Stadtmauer. Da haben wir ganz genaue Daten aufgrund von dendrochronologischen Untersuchungen, also die anhand der Jahrringe von Bäumen das genaue Fällungsdatum von Bäumen ermitteln können. Und deshalb wissen wir oftmals jahrgenau, wann ein Bauwerk errichtet wurde. Und wir haben solche Hölzer gefunden im Fundament der Stadtmauer. Und man konnte untersuchen, dass die Stadtmauer anhand dieser Hölzer im Jahr 169, 170 errichtet wurde. Dann sehr wahrscheinlich auch gemeinsam mit der Porta Nigra. Also sicherlich war das alles ein zusammenhängender großer Bau, eine große Bauaktion. Die Porta befindet sich ja nur wenige Meter neben dieser Fundamentgrube, die wir da entdeckt haben. Und das hätte auf alle Fälle Mark Aurel dann im Bau begriffen gesehen. Aber er hätte auch noch gesehen, dass die Barbara-Thermen, die größten Thermen des zweiten Jahrhunderts außerhalb von Rom, gebaut wurden. Die kann man sich in einer Größe von etwa 5 Fußballfeldern vorstellen. Mehr als 40.000 Quadratmeter, das kann man sich so eigentlich fast nicht vorstellen. Heute liegt ja bekanntlich etwa ein Viertel dieser Barbara-Thermen frei, aber anhand der geringen Reste, die erhalten geblieben sind, die nicht weiter als Fundamenthöhe oftmals nach oben reichen, kann man sich den einstigen Prunk dieser Thermenanlage überhaupt nicht vorstellen. Man hat das riesige Amphitheater errichtet. Schätzungen zufolge fanden dort etwa 18.000 Menschen Platz. Das Forum der Stadt Trier, also das ist eigentlich nichts anderes als ein heutiger Marktplatz, wurde in einer zweiten Bauphase enorm erweitert. Und es wurden auch viele Kultbauten errichtet, große Tempel. Wir nennen einen davon heute den Tempel am Herrenbründchen im Altbachtal. Da befindet sich heute eine riesige Schrebergartenanlage darauf, die auch die antike Bausubstanz noch schützt. Also man darf nichts anderes darauf bauen. Der Tempel selbst ist nicht mehr erhalten, aber es gibt auch jenseits der Mosel weitere Großbauten, die in dieser Zeit errichtet wurden. Vermutlich ein sehr großes Theater und eine weitere große Kultanlage für römische Gottheiten.
Sie haben gerade schon angesprochen, im Amphitheater, wo ja Gladiatoren gegeneinander ja auch kämpften, bis zu 18.000 Menschen hatten da Platz. Was weiß man denn über die Zahl der Bewohner des damaligen Augusta Treverorum aus dieser Epoche?
Das ist eine schwierige Frage und die werde ich Ihnen auch nicht richtig beantworten können. Es gibt verschiedene Schätzungen. Wir haben keinerlei Aufzeichnungen oder Zensuslisten, die vollständig sind, dass man sagen könnte, so und so viel Menschen lebten zu Zeiten Marc Aurels in Trier. Aber ich denke, anhand von Schätzungen und anhand verschiedener Parameter können wir so einigermaßen grob überschlagen, dass eine Zahl von 20.000 bis 30.000 Personen einigermaßen realistisch ist.
Also damals zu Zeiten von Marc Aurel?
Genau.
Weil später wurde Trier noch bedeutsamer.
Genau.
Kaiser residierten, da hört man immer Zahlen von 80.000, vielleicht sogar 100.000 Menschen. Ne?
Also etwa 150 Jahre später könnte man schon davon ausgehen, dass es vielleicht hier 40.000 bis 50.000 Einwohner in der Stadt gab. Ein Großteil davon wird sicherlich auch der Kaiserhof selbst ausgemacht haben. Das waren sicherlich schon mehrere tausend Personen und dann natürlich mitgezogene und hergezogene, die auch im Umfeld des Kaiserhofes lebten und arbeiteten.
Also eine wahnsinnig große Zahl an Bewohnern für die Antike, wenn man auch überlegt, dass heutzutage 100.000 Leute in Trier wohnen. Jetzt haben wir natürlich diese sehr bedeutende Stadt Trier und die fängt auf einmal an, Mauern zu bauen, große Mauern, auch die Porta Nigra. Warum war das so? Warum gerade in der Zeit?
Auch das wissen wir nicht genau. Wir können vermuten, dass es vermutlich verschiedene Gründe hat. Oftmals ist es so, dass Gründe sich aus verschiedenen Bereichen zusammensetzen und so sicherlich auch bei uns. Es könnte sein, dass Trier aufgrund dessen, dass es sich bedroht gefühlt hat, eine Mauer um sich errichtet hat. Es liegen uns allerdings keinerlei Indizien für eine solche Bedrohung vor. Also zu Zeiten von Marc Aurel wurde Trier, wie uns bekannt ist, nicht bedroht. Es könnte natürlich auch den Grund haben, dass man aus Prestigegründen diese Mauer errichtet hat. Denn die anderen Großbauten der Stadt zeugen nicht nur von Prosperität der Stadt, also von viel Geld und Möglichkeiten, dass man hier bauen konnte, ja, so viel man wollte. Geld war offenbar vorhanden. Es ist gut möglich, dass auch die Errichtung dieser Stadtmauer mit in diesen großen Bauboom hineingehörte und dass man einfach zeigen wollte, wir können uns eine große Stadtmauer leisten. Die war übrigens länger als die von Köln, Mainz und Metz zusammen. Ganze 6,5 Kilometer und umfasste dann ein Areal des inneren Stadtkerns, sag ich mal, von 285 Hektar. Das ist eine ganze Menge. Man konnte natürlich damit auch ein Signal geben, hier braucht uns niemand anzugreifen, wir sind gut abgesichert.
Das heißt, das nächste Mal, wenn ich in Köln bin, werde ich dann nochmal explizit darauf hinweisen, dass wir mal größer gewesen sind.
Auf alle Fälle.
Aber gut, ist lange her. Genau. Ja, diese große Stadt mit ihren tausenden Bewohnern, da werden ja auch draußen, also drumherum ja auch Menschen gelebt haben, nehme ich mal an, in den Vororten. Es wird mit Sicherheit auch Vororte gegeben haben.
Ja, in jedem Fall, unbedingt. Vor allem gab es große Areale des umliegenden Landes, in denen Landwirtschaft, Ackerbau und Sonstiges betrieben wurde, denn die Stadt musste ja auch ernährt werden. Also hier in der Stadt gab es ja keinerlei Möglichkeiten, sozusagen sich um die Lebensmittel, die man verbrauchte und die man benötigte, zu kümmern. Die wurden dann sehr wahrscheinlich vom Umland angeliefert. Bauern und Landwirte kamen möglicherweise zu festen Markttagen nach Trier, entweder auf der großen Straße, die ja direkt an Trier vorbeiläuft, die Via Agrippa, die vom Mittelmeer bis nach Köln und nach Mainz führt, oder natürlich auch auf dem Wasserweg, die Mosel, auf oder abwärts.
Und das heißt, ich muss mir das dann so vorstellen, da kommt dann also ein Händler oder vielleicht ein Landwirt, ein Bauer mit seinen Produkten in die Stadt, findet sich wahrscheinlich in einer riesengroßen Baustelle wieder. Da links wird halt eben das Forum erweitert und weiter hinten sind die Barbara-Thermen groß in Betrieb und dann bauen die auch noch die Stadtmauer drumherum. Von was hat denn eigentlich diese Stadt eigentlich gelebt? Oder haben die da alle Müßiggang betrieben?
Na, ein großer Berufsbereich sind ja eben vielleicht die Landwirte. Wir haben übrigens auch, das passt auch zeitlich ganz gut, auch schon aus dem 2. Jahrhundert oder 3. Jahrhundert, eine ganze Anzahl von sogenannten Warenetiketten. Das waren kleine Plättchen aus Blei, die hat man an bestimmte Warengruppen geheftet, um diese zu markieren, manchmal auch preislich, manchmal hat man auch den Namen des Händlers darauf geritzt. Und wir haben dann solche Sachen überliefert. Das sind dann Dinge, die sehr wahrscheinlich aus dem Umland kommen. Spargel, Raben, fette Spatzen. Und aus der Ferne kamen dann Dinge wie Zimt, Pfeffer, Kork oder Narde. Andere Berufszweige sind uns vorwiegend durch Inschriften überliefert oder eben auch durch Darstellungen auf großen Steinreliefs, die einstmals monumentale Grabdenkmäler gebildet haben. Denn man hat sich auf diesen selbst sehr gern dargestellt mit Szenen aus dem eigenen vergangenen Leben. Und da können wir gerade für den Raum Trier feststellen, dass es sehr viele Menschen gab, die im Bereich des Stoffhandels und der Stoffproduktion tätig waren. Also auch im 2. Jahrhundert vor allem. Denn es gibt unzählige Darstellungen, die zeigen, wie Stoffballen verladen werden, auf Karren abtransportiert werden oder auch, wie man Stoffe auf ihre Qualität hin begutachtet, indem man große Tücher ausbreitet und sich diese anschaut.
Ich meine, mit irgendwas mussten die Römer sich ja auch kleiden.
Genau, und wir haben ja auch ganz tolle Produkte, die daraus hervorgegangen sind, nämlich der gallische Wollmantel. Der ist schon im 1. Jahrhundert bekannt. Martial berichtet darüber, dass wir hier, die Treverer, ein paar sehr hässliche und qualitativ nicht so hochwertige Mäntel herstellen würden, die aber perfekt an unsere Witterungsbedingungen, an den vielen Regen, also so wie heute war es wahrscheinlich in der Antike auch an vielen, vielen Tagen, angepasst waren. Also das sind Kapuzenmäntel, eben aus Wollstoff, und die haben doch einiges an wahrscheinlich Kälte und Nässe abgehalten.
Es gibt ja eine kleine Statuette im Landesmuseum, die ja diese sogenannten Trevera-Männchen ja präsentiert. Das ist das, was Sie meinten mit dieser Kapuze,
genau.
Kapuzenmantel.
Unser Maskottchen, das Trevera-Männchen. Wir haben einige Figuren, das ist allerdings der besterhaltene, ja, von so kleinen Personen, die Kapuzenmäntel tragen, knielang etwa. Und die dann eben wahrscheinlich hier flächendeckend genutzt und gekauft wurden.
Und wie sah die Bevölkerung der Stadt aus? Also man hatte ja wahrscheinlich römische Bürger, eine Oberschicht. Hatte Trier auch Sklaven?
Und Soldaten, würde ich auch gerne wissen.
Soldaten gab es auch. Allerdings sind wir ja hier eher eine Zivilstadt. Das heißt, die Bevölkerung in Trier im Hinblick auf Soldaten war dann nicht so ergiebig, beispielsweise wie etwa in Mainz, wo es ja zwei Legionslager gab. Es gab allerdings Grabsteine von Soldaten auch in Trier. Wir wissen, dass hier einige auch im Sport tätig waren, also einige Gladiatoren, also die dann sicherlich regelmäßig im Amphitheater zum Kampf angetreten sind. Der Großteil der Bevölkerung in Trier, hier müssen wir wieder nach den Inschriften gehen, es sind etwa 700 bekannt, die benennen nur 4% als Sklaven. Libertus wäre so ein Hinweis, also ein Freigelassener, oder die Bezeichnung für Sklave Servus, also das heißt direkt Sklave. Das sind Hinweise auf Personen, die eben als Sklaven lebten. Das wissen wir natürlich nicht dadurch, dass sie über sich selbst schrieben, sondern das sind dann Informationen, die von ihren ehemaligen Besitzern gegeben wurden. Es gab einige Trierer Bürger, die dann für ihre Sklaven Grabsteine haben aufstellen lassen. Ansonsten setzt sich die Bevölkerung vor allem eben aus Einheimischen zusammen. Also das sind hier die Treverer, die schon lange vor der Stadtgründung hier ansässig waren, also die Treverer, die zu den Kelten gehören. Und dann sind natürlich auch, weil Trier ja im Prinzip der Sitz der Provinzverwaltung war und der, ich sage jetzt mal gewissermaßen die Hauptstadt der Gallia Belgica, gab es natürlich auch etliche Menschen, die zugezogen sind und gewissermaßen in der Provinzverwaltung, also im Büro, gearbeitet haben.
Und wie sieht das mit Kindern und Frauen aus?
Die gab es natürlich auch. Allerdings ist das ein etwas trauriges Kapitel, denn besonders die Kindersterblichkeit oder auch die Sterblichkeit der Frauen lag in der Antike und speziell auch in Trier relativ hoch. Das wissen wir allerdings vorwiegend aus späteren frühchristlichen Grabinschriften, die etwa 1300 an der Zahl umfassen. Also wir sind jetzt etwas später als zu Zeiten Marc Aurels. Aber es wird auch 150 Jahre vorher nicht anders gewesen sein. Sehr, sehr viele Kinder haben gar nicht das Alter von 2 oder 3 Jahren erreicht. Oft sind sie schon bei der Geburt gestorben. Kinder haben bis ins Alter von 1 Jahr noch nicht mal eine Bestattung erhalten. Das war unüblich. Und viele Frauen sind oftmals auch schon bei der Geburt gestorben. Also deshalb ist der Schnitt der Sterblichkeit so hoch, weil so viele Kinder und Frauen gestorben sind. Grundsätzlich erreichte man allerdings in der Antike auch hier im nassen und kalten Trier selten ein Alter über 40. Der allgemeine Schnitt, ja, man kann schon sagen, ist so um die 30. Es gab natürlich auch ältere Personen. Wir haben jüngst Knochen von 9 Bestatteten in der sogenannten Grabkammer am Reichertsberg untersucht. Und dort sind die Bestatteten erstaunlich alt geworden. Neben 2 Kinderbestattungen sind die Erwachsenen alle im Alter zwischen 45 und 55 Jahren alt. Also das ist für Trier, würde ich mal sagen, enorm alt.
Archäologie hat es ja manchmal nicht ganz einfach. Manchmal hat man Fakten, oft muss man aber auch vieles vermuten oder es deutet darauf hin. Über jemanden, dem man tatsächlich sehr, sehr viel weiß, ist aber Titus Julius Saturninus. Was genau weiß man über ihn? Was ist über ihn bekannt?
Titus Julius Saturninus ist kein Trierer, er lebte aber einige Zeit in Trier und war Prokurator, also ein Statthalter der Provinz, und er war gewissermaßen damit ein Vertreter der römischen Regierung in der Provinz Gallia Belgica.
Also ein Zugezogener sozusagen.
Ein Zugezogener, allerdings tatsächlich in einem hohen Amt. Dieses ist zwar nicht genau zu definieren, doch weiß man von ihm einiges mehr, nämlich seine Karriere, die trieb ihn nicht nur nach Trier, sondern auch in andere Bereiche des Römischen Reiches. Allerdings auch wieder nur aufgrund von Inschriften. Also wir wissen nicht, wie er aussah, wir wissen nicht, wie alt er geworden ist. Aber an verschiedenen Stellen des Römischen Reiches finden sich eben Inschriften genau zu dieser Person. Und wir wissen, dass er sich in verschiedenen Missionen immer mal wieder in Trier aufhielt und im persönlichen Dienst der beiden Kaiser, Marc Aurel und Lucius Verus, war. Wir verfügen hier im Landesmuseum über eine Inschrift von ihm, über eine Stiftung, die er an den römischen Heilgott Asklepios, also eigentlich entweder griechisch Asklepios oder im lateinischen Esculap, gestiftet hat. Er nennt ihn aber in dem Text Asklepius, also ein Mix aus Griechisch und Römisch. Und anhand dieser Inschrift, die übrigens ziemlich groß und üppig ist und bereits schon 1734 an der Römerbrücke gefunden wurde, wissen wir, dass er im Dienste der Kaiser war. Und das können wir zum Glück auch ziemlich genau datieren, nämlich auf die Zeit der gemeinsamen Herrschaft von Marc Aurel und seinem Stiefbruder Lucius Verus. Das war nämlich im Zeitraum von 161 bis 169. Für uns Archäologen ist ein Zeitraum von 8 oder 9 Jahren immens genau.
Okay. Und wenn Sie gerade sagen Inschrift, dann beziehen Sie sich nicht auf Papier oder Pergament, sondern Sie beziehen sich auf in Stein gemeißelte Inschrift.
Genau. Eine ziemlich ordentlich in Stein gemeißelte Inschrift, die gerade auch in der Marc-Aurel-Ausstellung zu sehen ist. Ein riesiges Stück aus Sandstein, und diese Inschrift lautet übersetzt dem Gott Asklepios, hat Titus Julius, Sohn des Titus, aus dem Tribus der Fabia, Saturninus, Prokurator der Kaiser, als Geschenk gestiftet. Also wir haben jetzt einige Informationen, und zwar seinen kompletten Namen, dass er weiterhin der Sohn des Titus ist und aus dem Tribus Fabia kommt und eben, dass er der Prokurator dieser Kaiser ist.
Ich habe mal gehört, dass es im Römischen Reich gang und gäbe war, dass reiche Menschen Stiftungen für Bauprojekte gemacht haben, um ja ihren Prestige mehr oder weniger nach außen zu tragen, zu sagen, hier, ich habe viel Geld, dafür habe ich gespendet.
Ja, das ist korrekt. In der Hauptstadt war für solche Stiftungen der Kaiser selbst zuständig. Also alle großen Bauten, die in Rom errichtet wurden, waren meist Projekte des jeweils regierenden Kaisers.
Die ja auch immens reich waren.
Die natürlich immens reich waren. Und in der Provinz sorgten sich darum reiche Honoratioren oder eben Prokuratoren und andere Menschen in hohen Positionen. Das war auch nicht unbedingt als persönlich nette Geste zu werten, sondern es gehörte gewissermaßen in den Wertekodex und war eine Benimmregel für alle Leute, die in höheren Positionen amtierten. Sie mussten Geld für die Bevölkerung stiften, sie mussten Gutes tun, und das haben sie ausgiebig vor allem in den Provinzen getan. Und vermutlich kann man auch unter diesem Aspekt die Stiftung des Saturninus sehen.
Und wenn sie das nicht getan haben, also gab es auch welche, die quasi auf ihrem Reichtum sitzen geblieben sind?
Die gab es bestimmt auch, aber wir können ja jetzt auch nur anhand der uns real vorliegenden Inschriften sozusagen Rückschlüsse auf diese Stifter und auf diese Leute ziehen. Wir wissen nicht, wer nichts gestiftet hat, weil wir deren Namen eben auch nicht kennen.
Keine Beschwerdeinschriften.
Nein.
Um auf diesen Tempelbau zurückzukommen für den Gott Asklepios. Es gibt ja von ihm ja Fundamente von diesem Tempel. Überbleibsel in Trier in einer Tiefgarage, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auf der Höhe der Römerbrücke, die halt diesem Tempel zugeordnet werden. Wo liege ich da falsch?
Da möchte ich jetzt sehr gern widersprechen. Ich nehme das jetzt als guten Anlass, vielleicht ein paar Dinge gerade zu rücken. Sie haben natürlich völlig recht, dieser Asklepios-Tempel, der wird ja sogar in Wikipedia erwähnt, genau an dieser Stelle, an dem in einer Tiefgarage das Fundament eines Tempels entdeckt wurde und wo auch noch 1996 unser berühmter Goldmünzschatz gefunden wurde. Man hat diese Inschrift in der Nähe dieses Fundamentes entdeckt. Und deshalb war für viele sehr schnell klar, dass dort ein Tempel des Asklepios gestanden haben muss. Das ist allerdings deshalb unwahrscheinlich, weil wir uns im Areal des Forums befinden. Also wie ich sagte, das Zentrum der Stadt, der Marktplatz. Und in jeder römischen Stadt befindet sich oftmals auf dem Forum ein Tempel, der aber keinesfalls einem römischen Heilgott geweiht war, sondern der berühmten kapitolinischen Trias, den drei Hauptgöttern und Göttinnen des Römischen Reiches, nämlich Jupiter, Juno und Minerva. Die drei gehören da eigentlich hin und nicht Asklepios. Asklepios war zwar ein wichtiger Heilgott, aber einen Tempel, ich sage jetzt mal, an der wichtigsten, prominentesten Stelle des Stadtzentrums. Das gibt es in keiner römischen Stadt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Trier der Fall war.
Aber der Stein selber ist ja tatsächlich dort gefunden worden, also unweit der Römerbrücke, also schon in diesem größeren zentralen Bereich der Stadt.
Das wissen wir auch nicht genau. Der ist ja schon 1734 entdeckt worden. Und der Fundort lautet so ziemlich lapidar an der Römerbrücke.
Ach so, okay.
Es kann natürlich auch sein, dass dieser Stein verschleppt wurde. An dieser Stelle sind viele andere Spolien, also wiederverwendete Bauteile, gefunden worden. Er könnte natürlich genau auch eine solche Spolie gewesen sein. Es gibt einen weiteren Punkt, der gegen diesen Asklepios-Tempel spricht. In Trier hat man Asklepios als römische Heilgottheit eigentlich nicht verehrt, mit Ausnahme dieses einzigen Zeugnisses der Inschrift. Man hat sich an heimische Götter gewandt, wenn man Heilung gesucht und gewünscht hat, etwa an den Mars, an den regionalen Mars, Lenus, der jenseits der Mosel verehrt wurde, oder an die keltische Göttin Rituna.
Da sind wir wieder beim Problem der Archäologie. Wir haben zwar etwas, besagten Stein und Inschrift, wir haben Namen, aber uns fehlen sozusagen weitergehende Fakten sozusagen, wo wir sagen könnten, der Tempel stand da und da oder war Teil von einem größeren.
Ja, genau so. Die Archäologie ist ja oftmals tatsächlich ein Puzzle, das wir nie vollständig zusammensetzen können. Wir versuchen anhand möglichst objektiver Indiziensammlungen ein Dafür oder Dagegen auszusprechen und agieren mehr oder weniger mit Wahrscheinlichkeiten. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht ein Asklepios-Tempel war, aufgrund genannter Indizien. Aber zu 100% kann ich Ihnen das natürlich jetzt auch nicht versprechen.
Dann würde ich gerne mal spekulieren, um mal auf diesen besagten Julius Saturninus zurückzukommen. Wie mag er denn wohl ausgesehen haben? Aus allem, was wir so bislang wissen über das Aussehen von Römern und Römerinnen.
Ich könnte mir vorstellen, dass er die Haare nicht kurz getragen hat, dafür aber einen Bart. Weil es die zeitgemäße Kaisermode war, im zweiten Jahrhundert, beginnend mit Hadrian, in den 120er, 130er Jahren schon, da wurde es Mode, Haupthaar und Barttracht so zu tragen wie griechische Philosophen. Und damit fing dann auch Hadrian an. Das wurde auch von Antoninus Pius in seiner Nachfolge und wiederum in dessen Nachfolge von Marc Aurel und Lucius Verus genauso gehandhabt. Da nun Saturninus eine Person der Öffentlichkeit war und eben auch genau im Umkreis des Kaiserhauses gearbeitet hat, könnte ich mir vorstellen, dass er eine ähnliche Haar- und Barttracht trug wie die Kaiser, die Regierenden. Allerdings, ob er nun Locken hatte wie die beiden, das vermag ich nicht zu sagen.
Und seine Frau, sofern er eine Ehefrau hatte, wie mag die wohl vielleicht gekleidet sein oder welchem Stil wird sie wohl vielleicht damals verfolgt haben, zu der Epoche von Marc Aurel?
Auch sie könnte sehr wahrscheinlich ihre Frisur so getragen haben wie die Ehefrau von Marc Aurel, Faustina Mino, also Faustina die Jüngere. Und das wäre dann gewelltes, langes Haar. Extensions gab es übrigens auch schon. Sollte sie von Natur aus nicht dickes, langes Haar gehabt haben, wäre es sehr unproblematisch gewesen, sich Haare hineinzuflechten. Und ein Dutt am Hinterkopf wäre sehr wahrscheinlich.
Da haben die doch dann wahrscheinlich total viel Zeit verbraten, morgens sich da zurechtzumachen. Gerade wenn es dann auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens waren.
Also Personen des öffentlichen Lebens haben definitiv sehr, sehr viel Wert auf Haartracht und ja, gepflegtes Gesicht und ja, zurechtgemachtes Haar gelegt. Das wissen wir. Also auch anhand von Statuen, anhand von Porträts und Bildnissen sowohl kaiserlicher Personen als auch anderer wichtiger Personen des öffentlichen Lebens, die hatten schon alle schöne Haare und schöne Frisuren.
Saturninus wird vor allem mit einem Ereignis in Verbindung gebracht, mit der Antoninischen Pest. Was genau weiß man darüber?
Es gab tatsächlich in der gesamten Regierungszeit von Marc Aurel ein recht unschönes Krankheitsereignis oder besser gesagt mehrere, die die Forschung seit vielen Jahrzehnten als die Antoninische Pest bezeichnet, nach dem vollständigen Namen von Marc Aurel, Marcus Aurelius Antoninus. Und sie wird, so auch in Wikipedia zu lesen, als Pandemie im Römischen Reich zu seiner Regierungszeit benannt. Das Ganze entstammt spätantiken Schriftquellen der sogenannten Historia Augusta und dem spätantiken Autoren Ammianus Marcellinus. Die schreiben beide sehr, sehr ähnlich darüber, dass als Lucius Verus erfolgreich von seinem Partherfeldzug aus Babylonien nach Rom zurückkehrte, hätten seine Soldaten das Heiligtum von Apollon in Seleukia am Tigris geplündert und hätten im Allerheiligsten, also im Zentrum des Tempels, das eigentlich niemand betreten darf, eine Schatulle gefunden, die sie unerlaubterweise geöffnet haben. Und aus dieser Schatulle stieg, so heißt es, ein Pesthauch hervor, der sich über die ganze Welt verbreitete und die Menschen alle tötete. Also Sie merken schon, das ist ein Bezug zur Büchse der Pandora. Und der Umstand, dass beide Autoren das sehr ähnlich beschreiben, verweist auch so ein bisschen darauf, dass sie voneinander abgeschrieben haben und dass das Ganze natürlich nun auch nicht so mit rechten Dingen zugehen konnte. Wir wissen aber, dass Lucius Verus etwa um 166 diesen Rückzug aus Babylonien nach Rom antrat. Und wir haben ein weiteres Schriftzeugnis, das datiert in das Jahr 189 und vermerkt, dass an einem einzigen Tag über 2000 Menschen in Rom an dieser Seuche, an dieser Pest gestorben sind. Wir stellen uns jetzt, wenn wir Pest hören, wahrscheinlich das vor, was sich im Mittelalter ereignete. Davon können wir nicht ausgehen. Die zeitgenössischen Beschreibungen des berühmten Arztes Galen, der übrigens als Leibarzt des Kaiserhauses fungierte, sind zu indifferent und zu ungenau, als dass man daraus eine konkrete Krankheit ableiten kann. Und eine Pandemie wird es auch nicht gewesen sein. Wir haben verschiedene andere Zeugnisse archäologischer Art, also Epigraphik, Inschriften. Und die zeigen eher ein Bild, das differenzierter ist, nämlich dass es im gesamten zweiten Jahrhundert und ebenfalls im gesamten Römischen Reich immer wieder Epidemien gegeben hat, verschiedenster Art, und an denen auch viele Menschen gestorben sind. Also es wird eher eine Abfolge verschiedener Epidemien gewesen sein und nicht eine große Pandemie, die heute Pest heißt.
Und wie sind die Römer generell mit so Epidemien umgegangen? Gab es Lockdowns im Römischen Reich?
Genau, und wie war überhaupt die gesundheitliche Versorgung, also Krankenhäuser?
Es gab Krankenhäuser, vor allem für das Militär, sogenannte Valetudinarien. Also dort konnte man Soldaten in großer Zahl unterbringen, die dort von Krankheiten genesen konnten. Allerdings muss man sagen, also das, was wir heute unter Krankenhäusern verstehen, also das war das in der Antike nicht. Und als Einzelperson konnte man zwar zum Arzt gehen, die gab es schon, aber genesen musste man dann zu Hause. Ich würde mal sagen, wir können verdammt froh sein, dass wir heute leben und nicht in der Antike. Das war sicherlich nicht so besonders angenehm, dort schwer krank zu werden.
Das heißt, der Saturninus, wenn er dann mal eine Erkältung hat und so weiter oder Kopfschmerzen, konnte er nicht einfach eine Tablette schlucken. Das gab es nicht. Was hat er dann stattdessen dann vielleicht gemacht?
Er konnte schon einen Kräutertrank oder Ähnliches zu sich nehmen. Also man hat in der Antike natürlich auch entsprechende Mittelchen gegen Wehwehchen gehabt. Also wir reden jetzt von weniger schwerwiegenden Krankheiten, ne? Sie sprachen auch von Erkältung oder Halsschmerzen. Also ich sage jetzt mal Naturheilkunde, die gab es natürlich in der Antike auch. Und man wusste schon, welche Mittel aus der Natur auch welche Wirkung entfalten konnten. Aber einfach mal so eine Tablette, das war natürlich nicht möglich.
Und wie wichtig war der Glaube in diesem ganzen Heilungsprozess? Also man weiß ja zum Beispiel aus dem Mittelalter, da wurde auch viel gebetet.
In der Antike glaubte man, dass jegliche Art von Krankheit, vor allem schwerere Krankheiten, darunter würde jetzt auch die sogenannte antoninische Pest fallen, von Göttern gegeben wurde aufgrund eines Fehlverhaltens des Menschen. Also es war eine Strafe der Götter, so glaubte man. Man glaubte aber auch, dass nur die Götter einen von dieser Krankheit wieder befreien konnten. Deswegen hat man vielen Gottheiten auch immer wieder geweiht, hat Dinge geopfert, Gaben niedergelegt, um Genesung gebeten, oder man hat Amulette um den Hals getragen, auf denen eben stand, dass man sich die Gesundheit erhalten möchte. Oder man hat verschiedene Edelsteine oder Halbedelsteine als Amulette getragen, von denen man glaubte, dass sie gegen Magenleiden helfen oder ja, Kopfschmerzen vertreiben. Das gab es schon. Also in der Antike war man sehr abergläubisch, die Ärzte übrigens auch. Und man kann davon ausgehen, dass jeder Heilungsprozess vielleicht eine Mischung aus Schulmedizin und ja, ein Quäntchen Magie war.
Ich habe mich also in die Hände begeben, wenn ich krank war, in die Hände von jemandem, der sich zwar Arzt nannte, aber vielleicht dann auch vielleicht gesagt hat, ja, wir hoffen einfach mal, was
ja
passiert.
Ja, genau. Also man hat sich vielleicht sagen lassen, dass man ein paar Tage im Bett bleiben muss, wenn es einem nicht gut ging, aber hat dann vielleicht auch die Empfehlung bekommen, dass man sich einen grün gesprenkelten Jaspis um den Hals hängen sollte, weil der würde die Heilung beschleunigen. Und da gab es noch 1000 andere Mittelchen, die man empfohlen bekam. Ob das natürlich dann gewirkt hat oder nicht, darüber haben wir keine Zeugnisse.
Aber Geräte tatsächlich, um jemanden auch zu operieren, also medizinische Geräte, Hilfsmittel, die hat es aber auch tatsächlich gegeben. Die sind auch bis heute, glaube ich, auch erhalten.
Ja, wir haben auch in der Marc-Aurel-Ausstellung in unserem Bereich der sogenannten Antoninischen Pest ein sehr beeindruckendes Ensemble stehen. Eine große Blutschale aus Bronze und einige Schröpfköpfe. Denn man glaubte in der Antike, dass man besonders anfällig für Krankheiten war, wenn das Gleichgewicht der vier Körpersäfte zerstört und durcheinander war. Die vier Körpersäfte sind schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim und Blut. Und um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen, hat man öfter Aderlässe durchgeführt. Das heißt, man hat die Haut geritzt oder ja, die Venen angestochen und dann Blut gezapft. Und das Blut, das wissen wir von griechischen Vasenmalereien, so lange hat man das schon betrieben, hat man in großen Schalen aufgefangen. Also ich glaube, da ist auch richtig viel Blut geflossen. Ob das dann tatsächlich zur Stärkung der Abwehrkräfte beigetragen hat, vermutlich nicht. Ja, wahrscheinlich eher das Gegenteil. Und es gab auch die sanfte Art des Aderlasses, also da musste man nicht in die Vene stechen, da hat man Schröpfköpfe auf die Haut gesetzt und durch den erzeugten Unterdruck wurde die Haut gut durchblutet und dann hat es schon gereicht, nur die Haut mit einem Messer oder mit einem Skalpell zu ritzen und konnte dann so eben auch das Blut, was durch die Haut austrat, auffangen. Ja, das ist alles nicht so schön.
Gut, aber nehmen wir mal an, da hat jemand tatsächlich dann diese Prozedur überlebt und dann wandert er dann zum Tempel des Asklepios, vielleicht weil er dann nochmal sich bedanken will und dann geht er dann die Stufen hoch zu diesem Tempel, die standen, hatten ja auch immer ein erhöhtes Podest, ist er dann halt dann vielleicht an dieser Weiheinschrift des Saturninus vorbeigelaufen? Ich meine, das ist ja auch dann Werbung für unsere Person gewesen.
Also wo die Inschrift des Saturninus aufgestellt war, wissen wir nicht. Da traue ich mich auch keine Spekulationen zu machen. Aber es war definitiv eine Inschrift, die sich in der Öffentlichkeit befand. Also dafür war sie groß genug. Die ist sehr ordentlich gearbeitet. Das ist ja heimischer Sandstein. Der wirkt ja per se schon nicht so edel wie der italienische Marmor. Wir haben ja fast keinerlei Inschriften auf Marmor, aber dafür, dass es ein großer Sandsteinblock ist, den man bearbeitet hat, ist die Inschrift schon eine sehr ordentliche und für die Öffentlichkeit bestimmt. Also was anderes konnte man sich als Prokurator wahrscheinlich dann auch nicht erlauben.
Nee, wahrscheinlich nicht, ne?
Und was machte Saturninus so in seiner Freizeit? Was konnte der so in Trier erleben damals?
Also er konnte auf alle Fälle sich ausgiebigen Thermenbesuchen hingeben. Das war sehr üblich. Also Männer und Frauen sind getrennt voneinander als Freizeitspaß, aber auch als Gelegenheit des Sich-Reinigens. Die meisten hatten ja in ihrem Zuhause keine Bäder. Also das hatten nur die reichen Villenbesitzer, die es allerdings in Trier auch gab, mit eigenem Wasseranschluss. Aber die meisten hatten das nicht. Also man konnte sich dann in den Thermen treffen. Also die Barbara-Thermen haben bestimmt eine wunderbare Kulisse für solche Nachmittagsvergnügungen abgegeben, konnte sich kosmetischen Behandlungen hingeben, auch kleineren medizinischen Eingriffen, also das, was im Mittelalter die sogenannten Bader gemacht haben, das wird in der Antike auch möglich gewesen sein, also nicht jeder Minimaleingriff wurde von Ärzten vorgenommen. Man konnte seinen Körper trainieren, deswegen gab es immer einen angeschlossenen Sportplatz, den auch die Barbara-Thermen hatten. Ja, und dort konnte man seine Zeit verbringen. wenn man Besitzer einer großen Villa in der Stadt war, wovon ich jetzt für Saturninus definitiv ausgehe, dass er während seiner Zeit in Trier ordentlich gewohnt hat, dann konnte er am Abend große Dinner geben, sogenannte Convivia, also Gastmähler, und konnte Leute einladen und eben zeigen, dass er ein guter Gastgeber ist und dass er standesgemäß wohnt.
Ja, und zum Thema Forschung, was bleibt denn dann noch zu erforschen zur Stadtgeschichte zur Zeit von Marcus Aurelius?
Ich glaube, eine ganze Menge noch, oder? Also wenn ich jetzt so, wenn Sie auch sagen, wie viel da noch zu entdecken ist bezüglich der Tempel und so, ne? Oder? Also ich, was meinst
du? Ja, das ist unglaublich. Also wir sind hier die Made im Speck, und wenn wir den Spaten irgendwo im Stadtgebiet Trier in die Erde stechen würden, wir würden an jeder Stelle auf etwas treffen. Das geht natürlich nicht, weil wir sind ja komplett bebaut, also oder die antike Stadt ist ja komplett überbaut. Aber man muss sich das tatsächlich vergegenwärtigen, dass wir auf einer kompletten Stadt sitzen, also die über alles verfügte, was wir eben heute auch zu einer Stadt zugehörig empfinden.
Wie groß ist denn zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht doch noch auf ein Abbild von unserem Titus Julius Saturninus treffen würden? Oder war er gar nicht in so einer Position, dass man ihm eine Inschrift mit seinem Abbild widmen würde?
Es könnte durchaus sein, dass von ihm irgendwo eine Statue steht. Wir wissen auch aus dem Bereich des Forum, dass es unzählige Fundamente gibt, die eben Bildnisse getragen haben, Reiterstatuen von wichtigen Männern. Also wir reden hier übrigens fast nur von Männern. Also die wurden gezeigt, die Frauen nicht. Aber es kann ja durchaus möglich sein, dass vielleicht am wahrscheinlichsten wäre dann der Bereich des Forum, vielleicht irgendwann der Saturninus zutage kommt. Den würden wir allerdings nur identifizieren können, wenn wir dazu auch eine Inschrift haben. Ansonsten würde sein Bildnis unter unbekanntem Privatbildnis laufen.
Und dieses Bild, sofern wir es finden würden, wäre es dann farblich? Oder ist es dann vielleicht mal farblich gewesen? Weil wenn ich heute durch die Museen laufe, wie zum Beispiel in Rom durch die kapitolinischen Museen, da werde ich ja erschlagen von lauter weißen Büsten und frage mich jedes Mal, die werden doch nicht alle weiß gewesen sein.
Das waren sie auch nicht. Wir können ziemlich sicher sagen, dass in der Antike, und wir sprechen hier von der griechischen und römischen Antike, jede Statue farbig war. Das weiß, dass wir heute immer wieder vor uns haben, ist eigentlich ein Trugschluss und ist nur deshalb weiß, weil sich die Farbe über so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende nicht erhalten hat.
Also schön bunt war die Antike.
Schön bunt.
Aber auch gefährlich, wenn ich da nochmal auf die Heilkunst zurückkomme. Trier vor 1800 Jahren, eine große Stadt. Wir wissen einiges über diese Stadt und ihre Bewohner, namentlich auch Titus Julius Saturninus. Es ist noch vieles aber auch zu erforschen. Frau Deppmeier, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, wir haben in den Shownotes noch weitere Links. Übrigens auch zu einem weiteren Podcast mit Frau Deppmeier, nämlich zum Untergang des Römischen Reiches Jahrhunderte später und zu einem damaligen Zeitzeugen Salvian. Hört da gerne rein. Und natürlich auch noch in die weiteren Episoden zu Rom und der Geschichte der Region.
Ja, und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.